Wir sind stehen geblieben bei der Familie Elimelechs, die der Zucht Gottes elegant entgehen wollte. Also es kam, wie es kommen musste. Die beiden Söhne wollten heiraten und brachten moabitische Frauen nach Hause. Und schließlich starb Elimelech und starben auch die beiden Söhne. Naomi blieb als Witwe völlig allein mit ihren Schwiegertöchtern übrig. Und in dieser Zeit hört sie, dass Gott Israel heimgesucht hat. Vers Kapitel 1, 6 am Schluss. Denn sie hatte in Gefilde Moabs gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Brot in Brothausen. Übrigens ist es ja auch kein Zufall, dass der Herr Jesus später in Bethlehem geboren werden sollte. Wie das der Prophet Micha, Kapitel 5, Vers 1, im 8. Jahrhundert vor Christus bereits vorher gesagt hatte. Also aus Brothausen sollte der kommen, der später von sich sagen konnte, Johannes 6. Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Oder in Vers 32. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Also Gott hatte damals Bethlehem heimgesucht, um Brot zu geben. Aber Jahrhunderte später hat er wieder Bethlehem heimgesucht, um seinem Volk Brot zu geben, indem er das Brot aus dem Himmel nach Bethlehem gesandt hatte. Sie sieht also, die Zucht im Land ist vorbei, jetzt möchte ich wieder zurückkehren. Das muss man positiv werten, dass sie wieder zurückkehren wollte. Denn sie hätte sich ja sagen können: Gut, ich bin da abgegangen, die anderen habe ich da in der Not zurückgelassen und jetzt, wo es plötzlich gut geht, komme ich wieder zurück. Aber gerade dieser Punkt, zurückkommen und zugeben, ja, dieser Weg vorher war falsch, das zeigt gerade Größe. Und so war sie also bereit, zurückzukehren und nicht einfach da im Moabiterland zu bleiben. Aber eben ihr geistlicher Zustand ist nach wie vor fragwürdig. Eben, dass sie die Schwiegertöchter zurückschickt zu ihren Göttern, ist eigentlich unglaublich. Das ist doch quasi, das sind die Götter für euch und wir haben den Gott Israels, so gewissermaßen. Jeder kann so nach seiner eigenen Fasson selig werden. Aber wir müssen uns im Klaren sein, diese Frau ist vom Weg abgekommen und nun durch diese Kapitel hindurch sehen wir, wie Gott diese Frau wiederherstellt. Aber Ruth ist darum ein umso leuchtenderes Beispiel. Sie will um jeden Preis dem Gott Israels treu sein und mit ihm Gemeinschaft haben. In Vers 19 kommen sie dann beide nach Bethlehem. Die ganze Stadt kommt in Bewegung. Sie kennen sie noch nach all diesen Jahren. Ist das nicht Naomi? Naomi ist ein schöner Name. Er heißt meine Liebliche. Aber sie sagt, nennt mich nicht mehr so, nennt mich Mara, Bittere. Die Erklärung in Vers 20 ist aber traurig, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Und 21b, warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Sie sagt nicht, ich bin auf einem falschen Weg gewesen und darum habe ich viel Bitterkeit sehen müssen. Es tönt fast noch so, wie wenn sie Gott anschuldigt für all das Bittere, das sie im Moabiterland erlebt hat. Übrigens, die Namen der Söhne, die sind eigentlich auch interessant. Machlon hieß ja der eine, das heißt der Kranke, und Kiljon, der Verschmachtende. Und beide sind im Moabiterland gestorben. Orpa bedeutet die Hartnäckige. Und sie blieb im Götzendienst. Ruth kann man übersetzen mit Freundin. Und sie hat sich eben an den Gott Israels förmlich gehängt und kam so unter den Segen Gottes. Nun kommt sie also zu Beginn der Gerstenernte. Da sind wir im Monat Nissan. Die Gerstenernte wird nämlich eingeleitet in der Passawoche, wird zum ersten Mal Gerste geschnitten, und zwar werden da die Erstlinge der Gerste zuerst geschnitten am Tag nach dem Sabbat, heißt es in 3. Mose 23, und erst nachher darf man überall im Land Gerste ernten. Vor diesem Zeitpunkt nicht. Also wir sind hier genau Mitte Nissan, der Monat Nissan fällt auf März, April. Jetzt lese ich Kapitel 2. Und Noomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus dem Geschlecht Elimelechs, und sein Name war Boas. Boas bedeutet, in ihm ist Stärke, beziehungsweise in ihm, das heißt dem Gott Israels, ist Stärke. Und Ruth die Moabitin sprach zu Noomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ähren lesen hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, gehe hin, meine Tochter. Und sie ging hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sprachen zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter bestellt war, wessen ist dieses Mädchen? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Noomi aus den Gefilden Moabs zurückgekehrt ist. Und sie sprach, lass mich doch auflesen und unter den Gaben sammeln, hinter den Schnittern her. Und so ist sie gekommen und dageblieben von morgen an bis jetzt, und was sie im Hause gesessen hat, ist wenig. Und Boas sprach zu Ruth, hörst du, meine Tochter, gehe nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen, und geh auch nicht von da weg, sondern halte dich hier zu meinen Mädchen. Deine Augen seien auf das Feld gerichtet, welches man schneidet, und gehe hinter ihnen her. Habe ich nicht den Jünglingen geboten, dich nicht anzutasten? Und wenn dich dürstet, so gehe zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knaben schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, da ich doch eine Fremde bin? Und Boas antwortete und sprach zu ihr, es ist mir alles wohl berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, indem du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Geburt verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Und sie sprach, möge ich Gnade finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und doch bin ich nicht wie eine deiner Mägde. Und Boas sprach zu ihr zur Zeit des Essens, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Da setzte sie sich zur Seite der Schnitter und erreichte ihr geröste Körner, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und sie stand auf, um aufzulesen, und Boas gebot seinen Knaben und sprach, auch zwischen den Garben mag sie auflesen, und ihr sollt sie nicht beschämen, und auch sollt ihr selbst aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und sie liegen lassen, damit sie sie auflese, und sollt sie nicht schelten. Und sie las auf dem Feld auf bis zum Abend, und sie schlug aus, was sie aufgelesen hatte, und es war bei einem Eva Gerste. Das ist der 36,4 Liter. Und sie nahm es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, und sie zog hervor und gab ihr, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte. Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen, und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie tat ihrer Schwiegermutter kund, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sprach Noomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei ihr von dem Herrn, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Noomi sprach zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und Ruth, die Moabitin, sprach, er hat auch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendigt haben. Und Noomi sprach zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mädchen ausgehst, dass man dich nicht anfalle auf einem anderen Feld. Und so hielt sie sich zu den Mädchen des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendigt waren. Und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter, bis dahin. Sie muss nun für den Lebensunterhalt selber sorgen, die Ruth, und nimmt wahr, was das Gesetz möglich gemacht hat. 3. Mose 23, schlagen wir auf. Vers 22. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Es gab also eine Sozialeinrichtung in Israel für Fremdlinge, für Ausländer. Ein aktuelles Thema heute, ja? Und so war es also für sie möglich, eben nach Israel zu kommen, ohne da zu verhungern. Sie konnte auf den Feldern, die geschnitten wurden, eine Nachlese halten und das durfte sie für sich nehmen. Wenn man das ganze Wirtschaftssystem Israels anschaut, wie das im Gesetz Mose festgelegt ist, da ist man eigentlich überwältigt. Es steht hoch erhaben über jeglichem kapitalistischen und auch über jedem kommunistischen System. Über den Kommunismus, das Gesetz gab jeder Familie in Israel einen Grundbesitz. Also jede Familie ab der Landnahme sollte ein eigenes Grundstück haben. Es ist eine Lüge, was man in der Ideologie des Kommunismus gelehrt hat, Eigentum ist Diebstahl. Gott will das Privateigentum. Es ist kein Diebstahl, sondern wir nehmen es aus der Hand Gottes. Und dieses Privateigentum wird durch das Gesetz auch geschützt, indem bereits in den 10 Geboten das Stehlen und das Begehren des Besitzes des Nächsten ganz klar untersagt war. Also Gott will Privateigentum und Gott schützt das Privateigentum. Aber es gab Regelungen im Gesetz, dass der Großgrundbesitz nicht sich beliebig ausdehnen konnte. Nehmen wir an, eine Familie wurde durch Krankheit und Schicksalsschläge in Bedrängnis gebracht, so konnten sie ihren Grundbesitz verkaufen. Aber, wie wir nun heute noch sehen werden, es gab eine Einrichtung, dass nahe Verwandte, der nächste Verwandte hatte die Möglichkeit, dieses veräußerte Grundstück wieder zurückzukaufen und für die Familie zu retten. Und jedenfalls, nach 3. Mose 25, konnte nach 50 Jahren, mit dem Jubeljahr, musste der verkaufte Besitz wieder an die alte Familie zurückgegeben werden. Das verhinderte, dass also reiche Leute beliebig Grundstück aufhäufen konnten, denn sie mussten nach 50 Jahren, war das sowieso wieder vorbei, sie mussten das alles wieder zurückgeben. Das verhinderte also, dass den übermäßigen Kapitalismus, dass nur ein paar wenige, die haben alles und die anderen haben nichts. Und auf der anderen Seite, es gab noch weitere Regelungen, zum Beispiel durfte man den Armen zwar Geld leihen, aber keine Zinsen erheben. Ja, gerade wenn arme Leute, die müssen alles verkaufen, dann müssen sie Geld aufnehmen, aber dadurch, dass sie wieder Zinsen bezahlen müssen, kommen sie noch mehr in die Schuld hinein. Und so entsteht das Proletariat. Die arme Masse, die nichts hat und die letztlich von den Großkapitalisten unterdrückt werden kann. Aber gerade das Gesetz Mose hat dies so geregelt, dass es nicht zur Entstehung eines Proletariats in Israel kommen konnte. Wunderbar. Und dann eben auch, wir haben nur jetzt etwas gesehen, es gibt noch viele Einrichtungen mehr. Für Ausländer, für Arme gibt es ganz bestimmte Sozialversicherungsbestimmungen. Das ist großartig und einzigartig. Und wir können in der ganzen Weltgeschichte sehen wir keine Kultur, die etwas Entsprechendes hat wie das Gesetz Mose. Und darum sagte schon Mose in 5. Mose 4, die heidnischen Völker um euch herum werden euch bewundern wegen dieser Weisheit, die der Herr euch gegeben hat in der Tora, im Gesetz. Also das Buch Ruth hat nun sehr viel zu tun mit diesen Einrichtungen, die eben weit über jeglichem Kapitalismus, auch über sozialistischem Kapitalismus und Kommunismus stehen. Nun, ein wichtiges Schlüsselwort. Ruth kam ja zufällig auf das Feld von Boas. Und als Naomi das hört, wird sie hellhörig. 2, Vers 21 am Schluss. Der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Blutsverwandten. Jetzt schauen wir auf Platz 2 unter dem Untertitel Löser, Erlöser. Da haben wir das Wort Goel, das heißt Löser. Man kann auch übersetzen Erlöser, Blutsverwandter oder Bluträcher. Und nun ist das eigentlich ein Begriff aus dem Erbrecht, aus dem Israelitischen. Dieser Löser oder dieser nahe Blutsverwandte konnte 4 Aufgaben wahrnehmen. Sie folgen auf dem Blatt. Freikauf des Eigentums eines verarmten Verwandten. Nach 3. Mose 25, 25. Also jemand hat seinen Grundbesitz verloren und nun konnte der nächste Verwandte diesen Grundbesitz, er hat das Erstkaufsrecht, zurückholen für den Verarmten. Und dadurch wurde er zum Erlöser für den Verarmten. Zweitens, Freikauf eines verarmten Verwandten. Nach 3. Mose 25, 47 bis 49 konnte ein Israelit, der gar nichts mehr abzugeben hatte, konnte er sich gewissermaßen als Knecht verkaufen. Aber der nächste Verwandte hatte das Recht, diesen Knecht freizukaufen. Und damit wurde er eben sein Erlöser, der ihn freimachte von der Knechtschaft. Drittens, Rache am Mörder eines Verwandten. In 4. Mose 35, 19 wird dieses Wort Goel, Löser, Erlöser, Blutsverwandter, übersetzt mit Bluträcher. Wenn also ein Israelite ermordet wurde, dann war es die Pflicht des nächsten Blutverwandten, ihn zu rächen. Als Bluträcher. Er sollte die Hand als erster an den Mörder legen. Und viertens, Heirat der Witwe eines kinderlos verstorbenen Verwandten oder Bruders, um seine Erblinie zu erhalten. 5. Mose 25, wollen wir da lesen. Mose 25, Vers 5. Wenn Brüder beisammen wohnen und einer von ihnen stirbt und hat keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht auswärts eines fremden Mannes werden. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Das ist die Leviratsehe, wie man sie im Judentum nennt. Ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der Erstgeborene, den sie gebiert, soll nach dem Namen seines verstorbenen Bruders aufstehen, damit dessen Name nicht ausgelöscht werde aus Israel. Nun sehen wir, wird schließlich Boas diese Pflicht übernehmen als naher Verwandter und er heiratet Ruth, um damit dem verstorbenen Ehemann von Ruth eben die Erblinie weiter fortsetzen zu lassen. Damit war gesichert, dass das Grundstück, das der Familie gehörte, der Familie Elimelechs, nicht verloren ging. Das war so eine erbrechtliche Regelung für die Fortsetzung und gleichzeitig eben auch zur Sicherung des Familienbesitzes. Ich lese weiter. Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine Schwägerin ins Tor hinaufgehen zu den Ältesten und sprechen: Mein Schwager weigert sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken. Er will mir die Schwagerpflicht nicht leisten. Und die Ältesten seiner Stadt sollen ihn rufen und mit ihm reden. Und besteht er darauf und spricht: Ich habe keine Lust, sie zu nehmen. So soll seine Schwägerin vor den Augen der Ältesten zu ihm hintreten und ihm den Schuh von seinem Fuß ausziehen und ihm ins Angesicht speien. Und sie soll antworten und sprechen: Also soll dem Mann getan werden, der das Haus seines Bruders nicht bauen will. Und sein Name soll in Israel das Haus des Barfüßigen heißen. Nun, wir werden dann sehen in Kapitel 4, es gibt einen näheren Verwandten als Boas. Und er sagt nicht, ich habe keine Lust zu lösen, sondern er sagt, ich kann nicht lösen. Also bei ihm lag irgendein Hinderungsgrund, ein handfester Hinderungsgrund vor, dass er nicht die Ehe eingehen konnte. Und wir lesen auch nichts davon, dass er dann angespuckt wird, aber die Sache mit dem Schuh, das kommt in Kapitel 4. Die Sache mit dem Schuh ist diese: Der nächste Verwandte nimmt gewissermaßen das Grundstück, das verlorene Grundstück der Familie in Besitz. Und das Symbol dafür ist, für Inbesitznahme ist, man tritt mit seinen Sandalen, seinen Füßen so, auf das Grundstück. Dazu Psalm 60, Vers 8, wenn man das so schön sieht. Da geht es um Israel in der Zukunft, das Jordanien in Besitz nehmen wird, im Kampf. Und da heißt es in Psalm 60, Vers 8, beziehungsweise 9, Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen. Philistäa jauchze mir zu. Auf Edom will ich meine Sandale werfen, das heißt, ich nehme das edomitische Land in Besitz. Und nun, der Mann, der den Besitz nicht lösen konnte, dem musste man dann vor dem Gerichtshof, im Tor der Stadt, die Sandalen ausziehen und damit zeigen, ich kann oder ich will den Besitz nicht in Anspruch nehmen. Darum das Haus des Barfüßigen. Also, Noomi realisiert, Boas ist ein naher Blutsverwandter, der könnte zum Löser werden. Nur ist die Sache natürlich ein bisschen problematisch. Ruth war ja eine Moabitin. Kann man das Gesetz dann auch auf diese Situation anwenden oder nicht? Das sind alles offene Fragen. Und eben, es kommt noch dazu, es gibt jemand, der ist näher verwandt. Aber Gottes Führung ist gewaltig. Ruth will einfach für den Unterhalt sorgen, für sich und ihre Schwiegermutter. Und da kommt sie zufällig, heißt es in Kapitel 2, Vers 3, auf das Feldstück des Boas. Also gibt es doch Zufall? Ja, die Bibel sagt ganz ausdrücklich Zufall. Zufällig. Aber wir müssen unterscheiden, es gibt einen Objekt, man kann sprechen von einem objektiven Zufall und einem subjektiven Zufall. Einen objektiven Zufall gibt es nicht, weil Gott über allem steht. In Kolosser 1, Vers 16 heißt es von dem Herrn Jesus Christus, er ist der Schöpfer aller Dinge. Und in Vers 17 heißt es, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das heißt, der Herr Jesus ist es, der letztlich die ganze Materie im Weltall zusammenhält. Auch die Atome. Wir können heute genau berechnen, was da für Kräfte wirken. Man kann berechnen die Ladung eines Elektrons und so weiter. Aber im tiefsten Wesen gibt es keinen Physiker und keinen Chemiker auf dieser Welt, der uns sagen könnte, was ist ein Elektron? Niemand weiß es. Das Wesen hat niemand erfasst. Man weiß um die Kräfte, man kann sie genau messen und berechnen, aber im tiefsten Wesen ist da ein Geheimnis und wir dürfen wissen, Jesus Christus hält alles zusammen. Und einmal, nach dem tausendjährigen Reich, wird er die ganze Welt aufgelöst. Und Petrus schreibt in 2. Petrus 3, vor 2000 Jahren schreibt er, die Elemente, die Stoicheia, also man kennt ja das in der Chemie noch, den Ausdruck Stoichiometrie, das ist die Lehre, wie man die Atome zusammensetzt. Und Petrus benutzt diesen Ausdruck für Atome. Er benutzt nicht das Wort Atom, Atomos, denn das heißt das Unteilbare. Er benutzt ein anderes Wort für Element, das eben nicht heißt das Unteilbare, denn er sagt, Gott wird alle Elemente auflösen. Entgegen dem damaligen Wissensstand. Er wird alle Elemente auflösen, sie werden im Brande zerschmelzen und Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde machen. Also der Herr Jesus wird dann einmal dieses Zusammenhalten aufgeben. Aber jetzt ist er nicht nur der Schöpfer, sondern ist auch der Erhalter der ganzen Welt. Er hält alles zusammen. Und nach Daniel 5, Daniel sagt zu Belsatzar, Gott hat deinen Atem in seiner Hand. Also auch unseren Lebensatem hat Gott in der Hand. Bis zu dem Moment, wo wir zum letzten Mal machen, ja, das ist ja recht üblich, dass am Schluss noch richtige letzte Luft ausgestoßen wird. Gott hat diesen Atem in der Hand und dann lässt er los. Also einen objektiven Zufall gibt es nicht. Alle Naturgesetze sind letztlich Gottes regelmäßiges Handeln. Aber hier heißt es zufällig und das ist subjektiver Zufall. Denn Ruth hatte nicht irgendwie auf etwas Besonderes geachtet. Sie hat einfach gedacht, gut, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Und das war für sie eben ohne Plan, darum zufällig. Aber von Gott her war ein Plan da. Denn er wollte, dass sie schließlich Boas heiratet und letztlich Stammmutter wird des Messias. Das ist schon großartig, da sieht man das Leben ganz anders. Wie viele Dinge im Leben haben wir, wir haben keinen speziellen Plan gehabt. Und trotzdem rückblickend müssen wir sagen, das war genau Gottes Führung. Es war für uns subjektiv Zufall, aber objektiv nein. Gottes Führung. Und dazu möchte ich noch lesen aus Römer 8, diesen bekannten Vers. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, es ist Glaubensgewissheit, wir wissen aber, dass denen Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Das ist so beruhigend, dass ich so wirklich unter Gottes Souveränität und Autorität stellen kann in allen Dingen des Lebens. Sie kommt also zufällig dahin und Boas hat bereits gehört, was das für eine Frau ist. Und ist darum sehr positiv eingestellt Er weiß, wie sie sich verhalten hat gegenüber ihrer Schwiegermutter und so weiter. Übrigens, eine gute Sache, wenn es ums Heiraten geht. Junge Frauen sollen, oder junge Mädchen sollen darauf schauen, wie der mögliche Anwärter, wie der sich seiner Mutter gegenüber verhält. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er sich später zur Ehefrau ähnlich verhalten wird wie gegenüber der Mutter. Wenn einer wirklich schändlich ist gegenüber seiner Mutter, dann muss man nicht meinen, gegen seine Frau wird er anders sein. Also, Boas hat genau gewusst, wie sie sich verhält, ihrer Schwiegermutter gegenüber. Und das hat bereits eine Basis gegeben, dass man wirklich Vertrauen haben konnte zu dieser Ruth. Also wir bekommen da ganz gute Rezepte, die auch nach über 3000 Jahren hochaktuell sind. Dann ist es noch interessant, in Kapitel 2, Vers 8 sagt Boas, der regelt alles auf seinem Bauernhof. Und dann sagt er 2,8b, und gehe auch nicht von da weg, sondern halte dich hier zu meinen Mädchen. Er sagt auch nicht, halte dich zu meinen Jungs. Ja. Und er sagt ihr dann auch, du gehst hinter den Jungs her und liest auf. Gut, naturgemäß musste sie hinten auflesen. Aber er sagt ja sogar den Knechten, ihr sollt sogar von dem Korn da herausnehmen aus den Gaben und hinwerfen, damit sie auflesen kann. Also insofern hätte sie auch vorne auflesen können. Aber sie sollte hinten sein, sie sollte kein Blickfang sein für die Jungs. Und später sehen wir dann auch, wie Boas sie lobt und sagt, du bist nicht den Jungs nachgegangen. Also sie wollte nicht einfach um jeden Preis und alles selber machen, sondern sie stellte sich unter Gottes Führung. Und das wurde dann auch reich belohnt. Jetzt sehen wir in Boas eigentlich ein Bild des Herrn Jesus Christus als unser Erlöser. In ihm ist Stärke. Nun kommt Ruth, die mit Boas zusammen und findet in seinen Augen Gnade. 2 Vers 10. Warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest? Das ist ja das Gewaltige. Wie kommt es, dass wir in Jesus Christus Gottes Gnade haben finden dürfen? Ich lese aus Epheser 2. Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Die Gnade ist also absolute Basis, auch in der Beziehung von Ruth und Boas. Dann möchte ich noch besonders hinweisen auf Kapitel 2, Vers 9 am Schluss. Und wenn dich dürstet, so gehe zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knaben schöpfen. Der Jesus sagt in Johannes 7, 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Also hier haben wir Boas, der durstigen Ruth zu trinken gibt, auch darin ein Hinweis auf den kommenden Erlöser, der aus dieser Linie schließlich kommen sollte. Und er gibt ihr auch Nahrung. Sie darf essen. Vers 14, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da können wir Johannes 6 nochmals aufschlagen. Und zwar möchte ich zwei Verse lesen. Johannes 6, Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Nun hat sie zu trinken bekommen, Wasser und Essig. Essig natürlich ist das Weinessig. Da haben wir auch eine interessante Verbindung zu dem Blut Christi. Übrigens natürlich stark verdünnt. Das war ja im Altertum beliebt als Durstlöscher. Heute ist das nicht mehr so in. Aber es löscht sehr stark den Durst. Und auch die römischen Soldaten, die haben sich also mit Essig, eben verdünntem Essig, den Durst gelöscht. Und so sagt der Herr Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Da haben wir sowohl das Brot als auch den Trank. Zu Johannes 6, 51. Wenn jemand von diesem Brot isst, im Griechischen ein Aorist, eine einmalige Handlung. Wer also den Akt des Essens vollbringt, wird leben in Ewigkeit. Das ist die Bekehrung. In Vers 54, das merkt man im Deutschen nicht, benutzt Johannes eine andere Wortform. Wer mein Fleisch isst, das ist das griechische Präsens, ist ein Durativ, der bedeutet isst, dauernd isst oder immer wieder isst. Wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Nicht bekommt ewiges Leben. Hat. Das ist bereits der Bekehrte, der ewiges Leben hat, durch den Glauben an Jesus Christus, der ernährt sich dauernd von Jesus Christus, dem Brot aus dem Himmel, der sein Blut gegeben hat auf Golgatha. Also auch da eine schöne Verbindung zum Neuen Testament. Und nun sehen wir in Ruth noch etwas Besonderes. Sie wird schließlich die Frau von Boas. Damit ist sie ein schöner Hinweis auf die Gemeinde. Denn die Gemeinde besteht ja hauptsächlich, absolut zur Hauptsache aus Menschen, die nicht jüdischer Abstammung sind, sondern aus den heidnischen Völkern kommen. Nur ein ganz kleiner Teil der Gemeinde ist jüdisch. Aber seit Apostelgeschichte 2 besteht die Gemeinde, seit Pfingsten, und das geht bis zur Entrückung bei der Wiederkunft Christi für die Gemeinde. Also so ist Ruth ein schöner Hinweis auf die Gemeinde, die Gott sammelt aus den heidnischen Völkern zur Hauptsache und die mit Jesus Christus in eine Eheverbindung getreten ist. Ja, in Epheser 5, ich gebe nur die Stelle an, wird Jesus Christus beschrieben als der Ehemann der Gemeinde. Epheser 5, Vers 22 bis zum Schluss. Jesus Christus, der Mann, die Gemeinde, die Frau. Und ich lese da aus Epheser 5, 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Beziehung der Gemeinde zu Christus wird auch beschrieben als eine Verlobung. Dazu 2. Korinther 11, 1 bis 2. Und nach Offenbarung 19 kommt es dann in der Zukunft, nach der Entrückung der Gemeinde, zur Heirat. Darum wird dort gesprochen über die Heirat, die Hochzeit der Frau des Lammes. Das sind zwei verschiedene Perspektiven. Einerseits wird die Gemeinde gesehen als bereits verheiratet mit Christus und andererseits wird sie beschrieben als verlobt. Und zwar um zwei Dinge zu beschreiben. Einerseits ist es ein Verlobungszustand, denn Christus ist heute im Himmel und die Gemeinde ist hier auf Erden. Die Verlobungszeit ist die Zeit, wo ein Paar noch keine sexuelle Beziehung haben darf nach der Bibel. Sie sind getrennt, sie wohnen nicht zusammen. Das ist die Situation heute und Jesus Christus wird wiederkommen und dann wird die Gemeinde mit ihm vereinigt werden und das ist die Hochzeit. Aber andererseits ist es doch so, dass Jesus Christus uns heute schon so nahe ist. In Matthäus 28 am Schluss sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Als der ewige Gott ist er allgegenwärtig, als Mensch ist er im Himmel. Und das gibt diese beiden Beziehungen. Also insofern ist seine Nähe so real, dass Epheser 5 über die Beziehung spricht als eine Ehebeziehung. Aber beides finden wir in der Beziehung von Ruth und Boas. Wir können dazu auf Blatt 2 in der Mitte, nach diesen Erklärungen über den Löser bzw. Erlöser, da haben wir den Begriff Typologie, also Vorbildlehre. Der nächste Verwandte, der nicht lösen konnte, Ruth 3, Vers 12, 4, Vers 6, versinnbildlicht das Gesetz, das weder retten noch Leben spenden konnte. In Apostelgeschichte 13, 39 wird gesagt, niemand konnte durch das Gesetz vor Gott gerecht werden. Römer 8, Vers 3 sagt, das, was dem Gesetz unmöglich war, hat Gott getan, indem er seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer. Und in Hebräer 7, 19 wird gesagt, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Im Gegensatz zu Christus. Also der nächste Verwandte, der eigentlich hätte lösen sollen, der sagt, ich kann nicht lösen. Er war also nicht ehefähig. Und so war es auch, Gott hat das Gesetz gegeben, und er hat gesagt in 3. Mose 19, wer alle diese Gebote einhält, wird durch sie leben. Und darum hat man 1500 Jahre versucht, das Gesetz einzuhalten. Und alle Generationen sind gestorben. Und das hat gezeigt, das Gesetz kann uns Menschen nicht mit Gott in Verbindung bringen, kann uns das Leben nicht bringen, sondern das Gesetz verurteilt uns vielmehr. Aber das ist nicht, weil das Gesetz schlecht wäre, sondern wir sind schlecht. Man kann, hätte Michelangelo einen Sandhaufen bringen können und sagen, mach daraus etwas Schönes. Hätte gesagt, was soll ich mit dem? Gib mir Granit und dann mache ich etwas Schönes. Das Material ist wertlos. Das dem Gesetz Unmögliche, Römer 8, Vers 3, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott. Also das Gesetz ist schon gut, aber wir sind nicht gut und darum konnte das Gesetz uns nicht mit Gott verbinden und zum Leben führen. Der nächste Verwandte sagt, ich kann nicht. Und dann kam Boas dran, der nächste nahe Verwandte. Und damit ist er, ich lese weiter auf dem Blatt, ein Hinweis auf Jesus Christus, der unser nächster Verwandter wurde, indem er Fleisch und Blut annahm, um uns zu erlösen. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, Christus, gleicherweise an denselben teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. So ist er unser Erlöser geworden. Er musste unser nächster Blutsverwandter werden, um uns erlösen zu können. Ruth, wie gesagt, versinnbildlich die Gemeinde, die zur Hauptsache aus den heidnischen Völkern stammt und, obwohl völlig ohne Rechtsansprüche, in den vollen Segen Gottes eingeführt wurde. Da möchte ich etwas lesen aus Epheser 2, Vers 11. Da werden nicht-jüdische Christen angesprochen. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen oder die Heiden im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleische mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne waret, durch das Blut des Christus nahe geworden. Das ist genau die Situation von Ruth, die so in den Segen Gottes eingeführt wurde. Und nun ist es erstaunlich, im Judentum spielt das Buch Ruth an einem besonderen Fest eine gewichtige Rolle. Es gibt so für die Feste ganz bestimmte Schriftrollen, die da gelesen werden, zum Beispiel am Purimfest wird das Buch Esther gelesen, das ist klar. Aber am Pfingstfest, am Fest der Wochen, wird immer Ruth gelesen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass bis zum Pfingstfest darf man den Weizen nicht ernten in Israel. Am Pfingsten werden die Erstlinge der Weizenernte geschnitten, die werden zum Tempel gebracht als Brote und dann darf man im ganzen Land ernten. Also die Weizenernte ist ein bisschen früher als bei uns, ja. Eben etwa 50 Tage später als die Gerstenernte, die auf März, April fällt. Und nun haben wir in Ruth gelesen, dass sie aufgelesen hat von der Gerstenernte bis zur Weizenernte. Kapitel 2 am Schluss. Und das macht die Beziehung natürlich zum Pfingstfest im Judentum sehr direkt. Denn das Pfingstfest ist eigentlich ein Erntefest. Aber ausgerechnet an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, entstand die Gemeinde, die eben gesammelt werden sollte aus den Völkern in aller Welt. Und darum ist also diese Beziehung ganz eindrücklich. Das Buch Ruth, das Buch der Gemeinde, die ursprünglich rechtlos in den Segen Gottes eingeführt wurde. Noch etwas Wichtiges. Ich habe auf dem Blatt die Stellen im Buch Ruth angegeben, wo Goel, der Erlöser oder Löser, vorkommt. Dann auch das Tätigkeitswort Gaal. Goel kommt von Gaal. Lösen, erlösen. Und wenn man das anschaut, sieht man, das Buch ist förmlich geprägt mit dem ungefähr 20 Mal vorkommenden Begriff Goel bzw. Gaal. Nun, in der Prophetie wird Gott sehr oft der Goel Israels genannt, der Erlöser. Und ich habe in Verbindung mit den 4 Aufgaben der Löser, habe ich auf dem Blatt Stellen aus den Propheten aufgeführt. Zum Beispiel Freikauf des Eigentums eines verarmten Verwandten, Jesaja 41, 9, 14, 44, 24, 26, 49, 7 bis 9 und so weiter. Das sind alles Stellen, wo es darum geht, dass Gott für Israel das Land zurückrettet. Natürlich hochaktuell, denn Israel als Volk, das jüdische Volk, hat in den vergangenen 2000 Jahren das Land verloren, das Land der Väter, kommt jetzt zurück und in aller Welt gibt es Protest. Wie wollen die Anrecht geltend machen auf dieses Land? Und dann stellt sich Gott in der Prophetie in Jesaja vor, ich bin der Goel Israels. Ich sorge dafür, dass sie das Land bekommen, das ihnen zugehört als Erbteil. Dann zweiter Punkt, Freikauf eines verarmten Verwandten. Da habe ich hingewiesen auf Jesaja 43, 14, 48, 17, 20 und so weiter. Da geht es darum, dass Gott Israel, das unter die Knechtschaft der heidnischen Völker gekommen ist, frei kauft und ihnen Freiheit schenkt. Dritte Aufgabe, Rache am Mörder eines Verwandten. Jesaja 41, 14, 47, 4, 49, 26, 59, 16 bis 20. In diesen Stellen sieht man Gott, der die Feinde Israels bestrafen wird am Ende der Tage. Also Gott nimmt die Aufgabe des Bluträchers an Israel wahr. Und zwar immer als der Goel. Und schließlich, was im Buch Ruth besonders vor Augen steht, Heirat der Witwe eines kinderlos gestorbenen Verwandten. Um seine Erblinge zu erhalten, vergleiche Jesaja 54, 1 bis 8. Und da wird Israel gesehen, Israel, das in den vergangenen 2000 Jahren wie eine Witwe da war. Einsam, verlassen. Und Gott sagt, ich werde dich zur Frau nehmen. Und zwar in dem Zusammenhang nennt er sich wieder Goel, der Löser oder Erlöser Israels, der sie aus der Vereinsamung herausführt in eine glückliche Eheverbindung. Also so sehen wir, das Buch Ruth hat sowohl seine Bedeutung im Blick auf Israel, als auch im Blick auf die Gemeinde. Und eben für uns auch ganz in praktischer Hinsicht. Wir lernen, was geschieht, wenn wir uns der Zucht Gottes in unserem Leben entziehen wollen. Gott möchte uns erziehen, aber wenn wir davonlaufen aus einer Schule, wir können ihm nicht davonlaufen. Er bringt uns zurück, so wie er Noemi zurückgebracht hat. Aber wir sehen Ruth, eine Frau, die wirklich so moralische Vorstellungen hat, einfach weil sie den wahren Gott erkannt hat. Und obwohl der Hintergrund sehr schlecht war, spielt keine Rolle. Gott schaut auf das Herz. Und es ist so schön, in Kapitel 3, Vers 11, nennt Boas sie am Schluss, denn du bist eine wackere Frau, ein wackeres Weib. Ja, das ist genau der Ausdruck aus Sprüche 31, 10. Eshet Chayim. Sehr schwierig zu übersetzen, aber das heißt eben eine tüchtige Frau in jeder Hinsicht. Und sie wird dann beschrieben in Sprüche 31, 10. Das ist ja die Krönung des Sprüchebuches, ist die Beschreibung der idealen Frau. Ich weiß, manche Frauen werden dann ein bisschen depressiv, wenn sie das lesen. Aber es ist ja so, das Ideal muss ja immer höher stehen als das, was wir gerade sind. Das ist ja der Ansporn. Wenn Gott eine Frau vorstellen würde, die man ohne Problem kopieren kann, ja, was bringt uns das? Aber er zeigt uns dort eine Frau. Aber wir sollten auch nicht zu ideal denken, denn Boas konnte sie effektiv so nennen, Eshet Chayim. Es gibt es auch als Schmuck, man kann es in Israel kaufen, so einen Silberschmuck und dann steht drauf Eshet Chayim. Aber ob man sich so anschreiben soll, das ist eine andere Frage. Es ist doch eine Frage des Seins anstatt der Schrift. Also Ruth nimmt gewissermaßen schon vor der Entstehung von in dem Sprüchebuch, nimmt das vorweg, was es heißt, eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Noch ganz kurz zum Schluss. Gott im Buch Ruth, er wird beschrieben als ein Gott, der sein Volk durch Hungersnot züchtigt. Kapitel 1. Aber er ist auch der Gott, der Brot gibt. Ruth 1, Vers 6. Und er führt Ruth nicht nur in die Ehebeziehung mit Boas, sondern er gibt schließlich die Schwangerschaft. Gott bewirkt die Schwangerschaft, Ruth 4, Vers 13. Das ist so wichtig. Etwas vom Übelsten, was ich finde, ist, wenn man davon spricht, Kinder machen. Das ist so übel, der Ausdruck. Und ich muss das immer wieder meinen Kindern erklären, das ist so unsinnig. Wir Menschen können keine Kinder machen. Und dass wir überhaupt Kinder bekommen, ist jedes Mal ein Wunder. Muss man sich mal überlegen, wie es überhaupt geht. Das ist ein Wunder jedes Mal, dass es, wenn wirklich es zu einer Schwangerschaft kommt. Und dann kommt dazu, dass in unserer Gesellschaft heute etwa 10% sind unfruchtbar. Und es gibt viele Leute, die leiden darunter. Warum haben wir keine Kinder? Wir können keine Kinder machen. Das ist auch Gottes Wirken in der Natur, er, der alle Dinge zusammenhält. Und das wird uns eben auch schön im Buch Ruth beschrieben. Es ist Gott, der eine Schwangerschaft bewirkt. Das ist nicht in unseren Händen und wir dürfen uns einfach unter seinen souveränen Willen stellen, so wie er es für uns vorgesehen oder nicht vorgesehen hat. Schließlich der Aufbau des Buches, vier Teile. Kapitel 1, Ruth entscheidet sich, und zwar in Moab. Kapitel 2, Ruth dient, und zwar auf den Feldern des Boas. Kapitel 3, Ruth findet Ruhe, und zwar auf der Tenne. Sie kommt zu Boas und bittet ihn, ob er doch nicht die Leviratsehe nach dem Gesetz eingehen möchte. Das ist übrigens nicht das Normale, dass eine Frau um die Ehe bittet. Obwohl wir hier das Beispiel haben, aber es geht hier um einen Spezialfall. Die Rabbiner haben es so erklärt, warum muss der Mann die Frau suchen und nicht die Frau den Mann? Und da haben sie erklärt, ja, wie war das mit Adam? Ihm fehlte etwas, das er suchen musste. Und nicht der Frau. Und dann viertens, Kapitel 4, Ruth wird belohnt. Und zwar im Stadttor, wo dann die Richter, die Ältesten, entscheiden, dass diese Lösung Erlösung durch Boas möglich wird. Und so kommt Ruth in den vollen Segen auch der Nachkommenschaft. Und sie wird Stammmutter des Erlösers. Das Buch der Erlösung weist letztlich hin auf den Erlöser aus Bethlehem.